Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Podcast-Reihe Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung. Zu Gast ist heute Herr Christoph Braun. Herr Braun ist Doktorand am Institut für Meteorologie und Klimaforschung im Department Troposphärenforschung am Karlsruher Institut für Technologie. Thematisch geht es heute sehr weit in die Vergangenheit zurück. Thema sind zwei geowissenschaftliche Hypothesen, die in einem direkten Vergleich zueinander stehen. Herr Braun wird uns beide erläutern, einmal die Schneeball-Erde-Hypothese und die Jormungandr-Hypothese. Arbeitstitel seiner Doktorarbeit und auch Thema der heutigen Podcast-Folge ist: Kann die Jormungandr-Hypothese eine alternative Erklärung für die neoproteozoischen Vereisungen sein? Was genau diese Hypothesen sind und in welcher Beziehung sie zueinander stehen, erfahren wir jetzt gleich. Am Mikrofon ist Joshua Bayless. Herr Christoph Braun, es freut mich sehr, Sie heute begrüßen zu dürfen bei der Podcast-Reihe Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung. Erstmal natürlich willkommen.
Guten Morgen, danke.
Guten Morgen. Ja, Sie sind Doktorand am Institut für Meteorologie und Klimaforschung im Department Troposphärenforschung. Und wir sprechen heute vor allem über Ihre Doktorarbeit oder das Thema Ihrer Doktorarbeit. Und da fange ich erstmal an, diesen Arbeitstitel mal vorzustellen oder vorzulesen. Die lautet nämlich wie folgt: Kann die Jormungandr-Hypothese eine alternative Erklärung für die neoproteozoischen Vereisungen sein? Das klingt wahrscheinlich für das Ohr eines Laiens, das galt natürlich auch für mich, wo ich es das erste Mal gehört habe, sehr kompliziert, wenn man diese Begriffe nicht kennt. Deswegen würde ich sagen, fangen wir auch gleich damit an, diesen Titel ein bisschen, auseinander zu brechen und genauer zu erklären. Was kann man sich denn darunter genau vorstellen?
Ja, vielleicht ahnen es manche von den ZuhörerInnen schon. Das Neoproterozoikum ist eine Ära in der Erdzeitgeschichte. Ich übersetze es für mich mit Ära. Geologen würden es möglicherweise anders nennen. Aber wir bewegen uns also in der Erdzeitgeschichte ziemlich weit vor unserer Zeit. Es geht um die Zeit von ungefähr 1 Milliarde Jahre bis 500 Millionen Jahre. Und genauer habe ich mir da den Zeitraum zwischen 700 Millionen Jahren und 600 Millionen Jahren angeschaut. Das ist das sogenannte Kryogenium. Und das Kryogenium ist dann ein System in der Sprache der Geologen. Ich übersetze das für mich mit Epoche. Und im Kryogenium, der Name ist da so ein bisschen Programm, Kryos, griechisch kalt. Mhm. Das deutet darauf hin, hatten wir recht große Eiszeiten. Also es sind zwei sehr intensive Eiszeiten nachgewiesen für diesen Zeitraum.
Mhm. Also befassen wir uns vor allem, sage ich mal, mit der Vergangenheit heute. Bei manchen Folgen ist es natürlich so, dass wir auch in die Zukunft schauen, heute ein bisschen in die Vergangenheit. Aber ich denke, man kann sicherlich sagen, dass man auch nur die Zukunft betrachten kann, wenn man die Vergangenheit versteht.
Genau.
So, jetzt hatten wir auch diesen Namen, die Jormungandr-Hypothese. Über die sprechen wir, aber es gibt auch eine andere Theorie, die heute eine große Rolle spielt, nämlich die Schneeball-Erde-Theorie. Und diese werden Sie uns, ein bisschen vergleichen und erklären. Deswegen fangen wir doch vielleicht, da sie ja schon im Namen war, auch mit der Jormungandr-Hypothese an. Was genau ist die oder sagt sie denn aus?
Genau, ich hole an der Stelle vielleicht nochmal ein bisschen weiter aus.
Gerne.
Also dadurch, dass wir Zeiträume untersuchen, die so weit zurückliegen, basiert in der Regel alles, was wir wissen, über diese Zeit auf Sedimenten. Das bedeutet, Geologen haben Sedimente untersucht und verschiedene Schichten angeschaut und daraus eben Schlüsse abgeleitet, wie denn das Klima zu dieser Zeit ausgesehen haben könnte. Und basierend auf diesen Sedimenten, oder es gibt zwei charakteristische Sedimentschichten für diese Zeit. Einmal ist es eine Sedimentschicht, die enthält Dropstones, sogenannte, also Steine, die gefallen sind.
Okay.
Und der Mechanismus, wie diese Steine gefallen sind, ist in der Regel, dass sie auf Eisschollen transportiert wurden, die dann abgeschmolzen sind und die Steine dann auf den Meeresgrund gefallen sind.
Und die erkennt man dann wirklich auch von, anderen Steinen, dass es sich hierbei um einen Dropstone handelt? Also weisen die dann bestimmte Merkmale auf?
Genau, die weisen Merkmale auf, die man von heutigen Gletschern kennt, also quasi Geröll von Gletschern transportiert, was dann auf Eisschollen abgelagert wurde und auf den Ozean transportiert wurde und dort dann abgesunken ist.
Mhm. Okay.
Und das Interessante ist, dass direkt über dieser Schicht mit Dropstones eine andere Schicht liegt, die wird im Englischen Cap Carbonate Layer genannt, also eine Carbonatschicht. Mhm. Und das sind die beiden wichtigen Schichten, für die das Kryogenium charakterisieren. Und die eine deutet schon an, mit den Dropstones deutet auf eine sehr kalte Zeit hin. Mhm. Und die Schicht mit den Carbonaten deutet auf eine sehr warme Zeit hingegen hin, mit hohen CO2-Konzentrationen und mit einem sehr feuchten und warmen Klima. Mhm. Und dann ist eben die Frage, wie bringt man diese beiden Indikatoren zusammen. Und das Interessante ist eben auch, dass man diese Schichten in den damaligen Tropen gefunden hat. Also man kann die kontinentale Konfiguration von damals rekonstruieren. Mhm. Und wenn man heute bohrt und Sedimente findet, dann kann man zuordnen, dass diese Sedimente damals in den Tropen abgelagert wurden. Mhm. Das bedeutet, wir haben einmal Indikatoren dafür, dass wir in den Tropen Gletscher hatten.
Ja.
Landgletscher, da sie Geröll produziert haben. Und auch dann kurz darauf folgend oder direkt darauf folgend, besser gesagt, diese sehr warme Zeit. Mhm. Und um dies zu erklären, gibt es eben verschiedene Theorien, die dann auf den geologischen Befunden aufbauen, die dann eben eher von klimadynamischer Perspektive untersucht werden. Und da gibt es dann eben einmal die Schneeball-Erde-Theorie und die Jomongant-Hypothese. Mhm. Was beides Hypothesen sind, wie sich damals das Klima auf der Erde entwickelt haben könnte.
Verstehe. Also ist es dann auch bei Ihrer Forschung, so wie es für mich klingt, eher so, also ich kenne es zumindest jetzt aus der Reihe sehr viel, aus dieser Podcast-Klimareihe, dass sehr viel mit Klimasimulationen gearbeitet wird oder Maschinenmodellen. Jetzt ist es in Ihrem Fall wirklich so, dass, sage ich mal, das Gestein an sich untersucht wird oder wird da auch irgendwie eine Simulation oder irgendwelche Modelle verwendet, um diese Forschung zu betreiben? Oder wie kann man sich es konkret vorstellen?
Also ich selbst habe überhaupt keine Steine untersucht. Das ist, das haben Geologen gemacht. Mhm. Und da gibt es sehr viele Arbeiten zu. Die haben dann vor allem so in den 90er Jahren Fahrt aufgenommen. Mhm. Was ich mache, ist rein mit Modellen zu arbeiten, also mit idealisierten Klimamodellen der Erde. Und dann zu gucken, okay, können wir das, was wir in der Physik der Atmosphäre und auch teilweise der Ozeane sehen können, vereinbaren mit dem, was an geologischen Funden existiert.
Mhm. Also spielt es wirklich aber auch Hand in Hand?
Das spielt Hand in Hand. Genau. Mhm. Also es ist wie Puzzleteile zusammensetzen und die Erklärung dafür finden, weshalb sie mal zusammenpassen und mal nicht zusammenpassen.
Verstehe, okay. Jetzt steht ja aber auch die Schneeball-Erde-Theorie im Raum. Die ist nochmal ein bisschen anders, richtig?
Genau, also die Schneeball-Erde-Theorie ist die etablierte Theorie für die Zeit des Kryogeniums oder die, sagen wir, die am weitesten akzeptierte Theorie unter Wissenschaftlern. Und besagt, dass die Ozeane der Erde zum damaligen Zeitpunkt der Vereisungen komplett mit Meereis bedeckt waren. Mhm. Was bedeutet, die Erde ist aus einem relativ warmen Zustand zu Beginn des Kryogeniums dann relativ abrupt in einen komplett vereisten Zustand übergegangen. Das passiert dadurch, dass zu Beginn des Kryogeniums ein sehr großer Superkontinent existiert hat, der in den Tropen gelegen hat. Und dieser ist dann auseinandergebrochen, was bedeutet, dass viel Material aus dem Innern der Erde an die Oberfläche kommt. In der Regel nennt man es dann Lava. Mhm. Und das bedeutet, dass viel CO2 aus der Atmosphäre gebunden wird, was den Treibhauseffekt von CO2 reduziert. Das bedeutet, das Klima kühlt sich ab. Und wenn das Klima sich abkühlt, breitet sich von den Polen her Eis aus. Wenn sich Eis ausbreitet, bedeutet das wiederum, dass mehr Einstrahlung der Sonne reflektiert wird, was das Abkühlen verstärkt. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, oder nochmal kurz einen Schritt zurück, wir kennen den Effekt aus dem heutigen Klimawandel, wo wir ein Schmelzen der Polkappen beobachten, was dann eine Verstärkung des Klimawandels in Richtung Erwärmung bewirkt. Mhm. Und umgekehrt ist das Gleiche wird angenommen, dass das Gleiche im Kryogenium passiert ist, dass sich also die Eiskappen an den Polen ausgeweitet haben, dadurch eine verstärkte Abkühlung stattgefunden hat. Und irgendwann wird dieses Meereis-Albedo-Feedback, wird das genannt, so stark, dass dann das Klimasystem instabil wird und dann innerhalb von wenigen hundert Jahren von einem Klima mit einer Meereisbedeckung von ungefähr 50% der globalen Fläche auf 100% der Ozeane übergeht. Und das ist quasi der Start der Schneeball-Erde-Theorie, wie die Erde in einen Schneeballzustand gelangt ist von einem warmen Zustand.
Und bei dieser Schneeball-Erde-Theorie ist natürlich oder stellt sich, glaube ich, auch die Frage über die Lebensbedingungen, dass manche Arten überleben könnten. Und diese Theorie, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, sagt auch aus oder gibt den Freiraum, dass manche maritime Arten trotz dieser Eiszeit überleben konnten. Ist das richtig?
Genau, also wenn wir uns die Erde dann vorstellen mit komplett eisbedeckten Ozeanen, ist das mal zunächst mal ein nicht sehr lebensfreundlicher Ort.
Genau.
Man weiß auch aus der damaligen Zeit, dass es damals noch kein Leben an Land gab. Also es gab weder Pflanzen noch Tiere an Land. Mhm. Es gibt leichte Indikationen, also Anzeichen, dass Pilze an Land existiert haben könnten. Mhm. Aber vorwiegend hat sich das Leben damals im Ozean abgespielt. Und wenn wir von Leben sprechen, dann sprechen wir schon von recht komplexen Lebensformen. Das sind dann zum Beispiel Algen oder auch Schwämme. Und für die Algen gibt es Erklärungen, wie diese beispielsweise auf einem Gletscher überleben könnten. Mhm. Das passiert beispielsweise in Schmelzwasserseen. Das kennen wir auch aus dem heutigen Klima. Wenn sich auf einem Gletscher dunkler Staub beispielsweise ansammelt, scheint die Sonne darauf und das Eis erwärmt sich lokal. Das bedeutet, es schmilzt auf und es bildet sich eine Pfütze auf dem Gletscher. Und im heutigen Klima ist es so, dass das in der Arktis und Antarktis beobachtet wird. Da hat man dann ja aber die polaren Winter. Ja. Diese, auch selbst diese Schmelzwasserseen zufrieren. Wenn man aber wie im Kryogenium Schmelzwasserseen in den Tropen hat, auf Gletschern, wo sich das Jahr über quasi der saisonale Zyklus nicht so sehr ändert wie an den Polen, dann gibt es Modellrechnungen, dass diese Schmelzwasserseen nie komplett zugefroren sind und dass dort immer in Oberflächennähe flüssiges Wasser existiert hat.
Und andere so auch Leben erlaubt.
Wie Leben mit komplett zugefrorenen Ozeanen überlebt haben könnte, ist natürlich eine Idee, dass Meereis nicht so dick gewesen sein könnte. Da gibt es aber auch Modellrechnungen zu, dass die Gletscher tatsächlich auch in Äquatornähe mehrere hundert Meter dick gewesen sind. Also auch so, dass es kein Sonnenlicht durch diese Gletscher hindurch geschafft hat. Mhm. Und dann gab es natürlich Kontinente zu dieser Zeit, als auch Küsten, wo es dann recht lange Buchten gegeben haben könnte, wo Meereis nicht so gut eindringen konnte, möglicherweise, das von den Polen her Richtung Äquator geschoben wurde. Und wenn es dann dort in der Nähe noch sowas wie thermale Quellen gegeben hat, könnten das auch kleine lokale Orte sein, wo man nach wie vor flüssiges Wasser an der Erdoberfläche findet. Aber es ist so, dass es insbesondere für Schwämme keine robuste Erklärung gibt, die nicht auf sehr spezifischen lokalen Gegebenheiten basiert, wie denn ein Lebensraum ausgesehen haben könnte in einem Schneeball-Erde-Zustand.
Okay.
Und das ist dann der große Punkt, weshalb es diese alternative Drummond-Gunn-Hypothese dazu gibt,
ja,
die dann eben einen großskaligen Lebensraum anbietet, mit einem Wassergürtel um den Äquator. Und der Kern meiner Arbeit ist dann zu untersuchen, ist dieser Zustand mit dem Wassergürtel um den Äquator herum ein stabiler Klimazustand der Erde? Weil aus vielen Studien kennen wir, dass der Schneeball-Erde-Zustand, also der Zustand mit den vereisten, komplett vereisten Ozeanen, ein sehr stabiler Zustand ist. Und dann ist natürlich die Frage, weshalb ist dieser Zustand, der Wassergürtelzustand mit dem Gürtel um den Äquator mit eisfreiem Ozean, der ist sehr nah am Schneeball-Erde-Zustand, aber weshalb könnte dieser Zustand stabil sein?
Dann Dann stelle ich genau diese Frage. Was hat denn Ihre Forschung dazu ergeben? Haben Sie denn eine Antwort drauf finden können?
Also es gab schon Antworten darauf. Mhm. Die haben wir überprüft. Mhm. Also die Jormungandr-Hypothese ist der, verlockendste Weg, diesen Wassergürtelzustand zu erklären, weil er sehr viel von den geologischen Funden in Einklang bringen kann. Mhm. Und die Idee, wie die Jormungandr-Hypothese diesen Wassergürtelzustand erklärt, ist, dass wir auf der Erde als relativ robustes oder als sehr robustes Merkmal haben, dass in den Subtropen an der Oberfläche in Summe Verdunstung stattfindet. Also wir haben weniger Niederschlag als Verdunstung. Und das liegt daran, dass dort aufgrund der Hadley-Zirkulation Luft absinkt und damit Niederschlag unterdrückt und dass durch Verwirbelungen in der Atmosphäre Feuchtigkeit aus den Subtropen heraus Richtung Pole exportiert wird. Mhm. Das bedeutet, wir haben dort sehr wenig Niederschlag, deswegen verdunstet Wasser oder sublimiert Schnee und Eis an der Oberfläche. Das bedeutet also, wenn sich mit dem Meereis-Albedo-Feedback das Eis Richtung Äquator ausbreitet, haben wir grundsätzlich Schnee auf dem Eis, also es schneit auf das Meereis. Mhm. Was bedeutet, es wird recht ziemlich viel Sonneneinstrahlung reflektiert. In den Subtropen passiert dann aber Folgendes. Dadurch, dass wir dort mehr Verdunstung als Niederschlag haben, sublimiert der Schnee auf dem Eis und lässt dann blankes Meereis zurück. Und wenn wir uns vorstellen, blankes Meereis oder Schnee, was ist dunkler? Dann relativ klar das blanke Meereis. Mhm. Das bedeutet, es wird weniger solare Einstrahlung reflektiert. Was dann bedeutet, der Mechanismus des Meereis-Albedo-Feedbacks wird geschwächt und das Klima kann sich im Wassergürtelzustand stabilisieren, wenn diese Schwächung des Meereis-Albedo-Feedbacks stark genug ist. Und vorhergehende Arbeiten haben eben diesen Mechanismus des Schwächens des Meereis-Albedo-Feedbacks durch das blanke Meereis vorgeschlagen als ausreichend dafür, dass man den Wassergürtelzustand findet. Und unsere Arbeit hat das jetzt erweitert und das Kernergebnis unserer Arbeit ist, dass es nicht ausreicht, nur blankes Meereis an der Oberfläche zu haben, sondern dass wir zusätzlich über dem blanken Meereis sehr reflektive Wolken benötigen, um den Wassergürtelzustand stabil zu halten. Mhm. Das ist zunächst mal ein bisschen unintuitiv, weil ich von reflektiven Wolken spreche und wir gerade nach einem Zustand suchen oder nach einer Schwächung von Reflexion suchen. Aber der wichtige Punkt ist, dass die Wolken schon in den Subtropen sind, bevor die Meereiskante sich in die Subtropen hineinbewegt.
Ah, okay.
Und dann, wenn wir uns das von oben vorstellen und auf die Erde gucken, und wir stellen uns jetzt mal die Erde komplett mit Wolken bedeckt vor, eine sehr dicke Wolkendecke, das bedeutet, wir sehen nicht, was an der Erdoberfläche passiert. Das bedeutet auch, wir sehen nicht, wo liegt die Meereiskante. Damit können wir uns vorstellen, wenn wir in den Subtropen eine hohe Meereisbedeckung haben, dann wirkt sich das nicht auf die kurzwellige Reflexion der Sonneneinstrahlung aus im globalen Mittel, wenn sich die Meereiskante unter diese Wolkendecke schiebt oder nicht, was dann auch wiederum das Meereis-Albedo-Feedback schwächt, weil die Information, wo liegt unsere Meereiskante, nicht in die Strahlungsbilanz der Erde eingeht.
Okay. Ganz schön viel.
Ja, das hat jetzt ein bisschen die Vorstellungskraft herausgefordert.
Ja, aber es klingt, als wäre für Sie auch wirklich diese Jormungandr-Hypothese die Alternative zur Schneeball von den Ergebnissen auch her.
Ja, ich habe es ja vorher schon kurz angeschnitten. Die Schneeball-Erde-Theorie ist grundsätzlich weiter akzeptiert in der Wissenschaft. Und das liegt eben daran, dass wir die Schneeball-Erde-Zustände sehr robust in Klimamodellen finden. Mhm. Und wie jetzt eben gesagt, unsere Ergebnisse zeigen, dass zumindest in den Modellen, die wir verwendet haben, die dann beispielsweise die Erde als Wasserplaneten simulieren. Also wir haben den Einfluss von Kontinenten zunächst mal ausgeklammert, um den Einfluss von Wolken zu verstehen und auch den Einfluss der Ozeanzirkulation. und die Dynamik von Meereis. Mhm. Also wir verwenden ein recht idealisiertes Modell, was aber der übliche Ansatz ist, um an die Problematik ranzugehen. Mhm. Da sehen wir, dass Wolken eben einen entscheidenden Einfluss spielen. Und vielleicht kennen es die ZuhörerInnen schon aus dem Podcast oder aus der Podcast-Reihe Wolken in Klimamodellen ist ein ein sehr interessantes Thema natürlich. Aber die Wolken machen uns immer wieder so einen kleinen Strich durch die Rechnung, auch bei den Projektionen in die Zukunft, weil sie einfach sehr schwer abzubilden sind in Klimamodellen. Mhm. Das heißt, die Bandbreite an dem, was wir an Wolken in Klimamodellen finden und wie sie sich auswirken, ist sehr groß. Und das finden wir für zukünftige Klimazustände, aber das finden wir natürlich auch für die Vergangenheit der Erde. Und da der Jomongant-Zustand oder die Jomongant-Hypothese von diesen Wolken und der Abbildung der Wolken in Klimamodellen abhängig ist, stellt unser Ergebnis die Jomongant-Hypothese eher in Frage und macht sie etwas kleiner im Vergleich zur Schneeball-Erde-Theorie, als sie vorher vielleicht schon war.
Okay, also dann doch nicht die akzeptiertere Version. Also ist dann doch die Schneeball-Erde-Theorie erst, wenn man so sagen kann, erstmal die gestützte.
Was dann natürlich keine Lösung für die Problematik mit dem Überleben der Schwärme bringt, aber die Suche geht dann dementsprechend weiter.
Die Suche geht weiter. Jetzt haben wir natürlich sehr viel die Vergangenheit betrachtet. Jetzt stellt sich für mich zumindest auch die Frage, was kann man denn, meine Eiszeit, das liegt sehr, sehr lange zurück, aber was kann man denn aus dieser Forschung denn auch für die Zukunft lernen oder mitnehmen? Gibt es denn da auch Ergebnisse oder Ansätze, die für Zukunftsfragen oder natürlich Fragen, die im Zusammenhang des Klimawandels und wie man diesen entschleunigen oder im besten Fall stoppen kann, sind da auch Ergebnisse mit dabei?
Das ist eine große Frage mit Schatten darin. Aber also ein technischer Aspekt, den wir anhand der Auseinandersetzung mit vergangenen Klimazuständen mit Klimamodellen lernen können, ist natürlich, dass wir die gleichen Klimamodelle verwenden, die auch für die Rechnungen in die Zukunft verwendet werden. Und indem wir diese Klimamodelle nehmen und einfach mal in einen sehr extremen anderen Klimazustand stecken, können wir ziemlich viel über die Modelle lernen. Also weil die dann übertrieben auf diese Zustände möglicherweise reagieren oder sehr unterschiedlich auf diese Zustände reagieren, wie beispielsweise, dass ein Modell einen Wassergürtel um den Äquator aufweist und das andere Modell nicht. Und dann ist das, woran liegt das und was können wir daran auch über die Modelle ein Stück weit lernen? Also es kann auch so ein bisschen, einfach so sich vertrauter mit den Modellen machen, kann man machen. Und dann der große Punkt ist aber aus meiner Sicht, dass wir, und so verstehe ich das jetzt nach 3 Jahren Doktorarbeit, dass wir gerade so anfangen zu verstehen, was interagiert alles auf unserem Planeten und wie greifen Prozesse ineinander. Und um das in der Gegenwart und für die Zukunft zu verstehen, ist es einfach extrem hilfreich, in die Vergangenheit der Erde zu schauen, sich interessante Zeitpunkte in der Geschichte der Erde anzuschauen, Herausforderungen anzuschauen, an denen wir unser Wissen zusammentragen können und dann gucken, okay, was können wir hier verstehen über unser System Erde und was schließen wir daraus für die Zukunft? Wir entwickeln gleichzeitig dazu, dass wir immer besser in die Vergangenheit der Erde gucken können, mittlerweile aber auch Fähigkeiten, zu fernen Planeten zu schauen. Und möglicherweise haben es auch ZuhörerInnen mitbekommen, im Dezember wurde ja ein neues Space-Teleskop in den Erdorbit geschossen, das James Webb Space Teleskop von der NASA. Und das James Webb Space Teleskop wird es ermöglichen, auch Wolken auf fernen anderen Planeten zu beobachten oder zumindest Indikatoren für Wolken. Was bedeutet, wir könnten auch Planeten beobachten, die erdähnlich sind, vielleicht in ähnlichen Zuständen sind wie die Erde heute oder die Erde mal in der Vergangenheit gewesen war. Und möglicherweise können uns solch ein Beobachtungsmittel Daten aus der heutigen Zeit liefern für Schneeball-Erde-Theorien oder Wassergürtel-Theorien und damit Live-Untersuchungen von der Jomongant-Hypothese ermöglichen. Mhm.
Bleibt auf jeden Fall spannend. Zum Ende des Podcasts hin stelle ich immer gerne die Frage, was für Sie denn aktuell ansteht, sei es im Gebiet Forschung oder gibt es denn, oder vielleicht auch hier mit der Doktorarbeit oder vielleicht neue Projekte, gibt es dann da etwas, was Sie mit uns teilen können, möchten? Was steht denn für Sie als nächstes an?
Als allernächstes steht für mich an, meine Doktorarbeit zu verteidigen.
Mhm. Viel Erfolg schon mal.
Dankeschön, genau. Das wird bald sein. Ansonsten sind gerade noch zwei Artikel im Prozess, einer im Prozess der Veröffentlichung, der andere im Prozess der Begutachtung. Das zu zwei Teilen meiner Arbeit, in denen wir einmal den großen Prozess betrachtet haben, von dem, was ich eben erzählt habe, und einmal dann sehr spezifisch die Wolken untersucht haben. Und ansonsten werde ich vermutlich Ende des Sommers die Wissenschaft vorübergehend erstmal verlassen und mich beruflich anderweitig orientieren. Für mich war das eine sehr interessante Zeit, mich so intensiv mit der Geschichte der Erde auseinanderzusetzen, vor allem, weil es dann eben auch so wechselwirkt mit, wie ist die Evolution auf der Erde vonstatten gegangen. Und mit mir persönlich hat das tatsächlich auch, oder in mir persönlich hat das auch Veränderungen bewirkt, im Sinne von mein Bild oder mein Verhältnis zur Natur hat sich geändert. Also wir sind ja, leben in einer Gesellschaft, wo die Natur sehr abgegrenzt ist von uns. Und ich merke, dass ich zeitweise zumindest diese Grenze immer wieder abgebaut hat oder begonnen hat, sich abzubauen. Und ich natürlich nach wie vor in meiner Sozialisierung drin bin, die auch ihre Berechtigung hat. Und ich aber das sehr, für mich persönlich als sehr wertvoll empfinde, weil es mir die Welt nochmal ein Stück näher bringt als Ganzes, so als Erfahrung. Und ich merke aber auch, dass es interessante Ansätze mit sich bringt, wie wir über uns als Menschen und unser Handeln auf dieser Erde nachdenken können, wenn wir anfangen, diese Grenze vielleicht in unserem Denken wieder anzufangen, aufzulösen. Weil wir dann leichter unterscheiden können, vielleicht zwischen, was sind denn physikalische, chemische, biologische Prozesse, die eben so ablaufen, weil es eigentlich keine andere Möglichkeit dazu gibt, dass sie so ablaufen. Und wir sie natürlich gestalten können ein Stück weit. Und was sind einfach Muster, die wir uns angeeignet haben, berechtigterweise angeeignet haben in unserem Sozialverhalten. Und ich denke, das gibt uns Möglichkeiten für die Zukunft, wenn wir diese Perspektive vielleicht breiter in der Gesellschaft einnehmen können, um Probleme anzugehen, vor denen wir stehen.
Das klingt spannend und da wünsche ich Ihnen natürlich für all diese anstehenden Projekte und Lebensabschnitte viel Erfolg, aber auch viel Spaß.
Dankeschön.
Und natürlich ein ganz großes Dankeschön, dass Sie heute da waren in der Podcast-Reihe Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung und für das wirklich spannende und angenehme Gespräch und dass Sie uns teilhaben lassen an Ihrer Forschung und an diesem Forschungsgebiet. Also vielen Dank dafür.
Gerne, hat mich auch gefreut.
Sehr gerne.
Zu Gast in der heutigen Ausgabe Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung war Herr Christoph Braun. Er ist Doktorand am Institut für Meteorologie und Klimaforschung im Department Troposphärenforschung am Karlsruher Institut für Technologie. Wer mehr über die Forschung von Herrn Braun und das Department Troposphärenforschung erfahren möchte, kann gerne auf der Homepage des Instituts vorbeischauen. imk-tro.kit.edu. imk-tro.kit.edu. Der Link zur Homepage befindet sich auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Joshua Bayliss, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Ausgabe der Podcast-Reihe Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung.